ist eine Special-Folge. Wir haben heute eine der bekanntesten Wedding-Plannerinnen Deutschlands zu Gast. Svenja Fischer plante schon Hochzeiten für bekannte Persönlichkeiten wie die Harrisons, Sarah Engels und die Hallers. Und heute gibt sie uns Einblicke in ihre Geschichte und ihr Marketing als Hochzeitsdienstleisterin. Viel Spaß mit der Folge!
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Getting Ready im Online-Marketing. Wir sind Luisa und Sabrina von Get Social und zeigen dir in diesem Podcast, wie du dein Hochzeitsbusiness online sichtbar machst und welche Strategien für Hochzeitsdienstleister wirklich funktionieren. Lass uns loslegen mit dem Social Wedding Talk.
Hallo Svenja und herzlich willkommen. Richtig schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Wir haben uns schon sehr, sehr auf dieses Interview gefreut und ja, sind jetzt froh, dass wir heute zusammengefunden haben.
Ja, ich habe mich auch sehr über euer Interesse gefreut. Es ist immer wieder schön, wenn ich eine Anfrage kriege mit Podcast und da auf Interesse an der ganzen Thema Hochzeitsplanung dann mal hintersteckt. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Gerade bei unseren Kunden oder bei den Leuten, die uns im Podcast zuhören, ist das Interesse natürlich sehr, sehr hoch. Das sind überwiegend Hochzeitsdienstleister selbst in ganz unterschiedlichen Gewerken. Und ja, die sind natürlich sehr, sehr gespannt, was du aus deiner Erfahrung berichten kannst als eben eine der größten deutschen Hochzeitsplanerinnen. Und genau, da würde ich sagen, starten wir direkt mal rein, oder?
Ja, genau. Wir haben nämlich wirklich viele Fragen bekommen von unserer Community. Wir haben natürlich ein bisschen auf Social Media geteilt, dass du kommst. Und ja, alle sind sehr hyped. Deswegen, wie ist denn so dein Werdegang? Erzähl doch gerne mal, warst du schon immer Weddingplanerin? War das irgendwie schon als Kind dein Traum oder wie kam es denn dazu?
Ja, also eigentlich nicht. Ich habe mich schon immer für das Thema Hochzeiten interessiert. Das habe ich aber lustigerweise erst vor einer Weile wieder herausgefunden, weil ich mein Arbeitszimmer ausgemistet habe. Und dann habe ich wirklich so eine ganz, ganz alte Gala-Wedding-Zeitschrift. Gab es früher mal Gala-Weddings, habe ich geliebt. Und da war ich ja bis 16, 17, wo ich mir die erste Zeitschrift gekauft habe. Also das Thema hat mich schon immer interessiert. Aber ich hatte nie so den Wunsch, Hochzeitsplaner zu werden. Wenn ich aber in die Vergangenheit gucke, dann merke ich, okay, meine Lieblingsfilme, J-Lo, du Wedding-Planner, der Vater der Braut. Also es hat sich dann doch eher abgezeichnet. Aber vom Werdegang her bin ich eigentlich ganz klassisch unterwegs gewesen. Ich habe BWL studiert mit Fachrichtung Dienstleistungsmarketing. Habe dann meinen Berufseinstieg bei einer Unternehmensberatung hier in Heidelberg gefunden und war dann erstmal für die BASF als Consultant tätig, als Junior Consultant. Also so was ganz, ich will jetzt nicht sagen langweiliges, aber halt was ganz, ganz anderes. Danach war ich bei Volkswagen in Wolfsburg als Senior Consultant und dann am Ende bei Siemens in Frankfurt und als Referentin der Siemens Deutschland leitend tätig. Und mir hat aber immer so ein bisschen die Kreativität in meinem Job gefehlt. Und irgendwann kam ich dann so auf die Idee, okay, ich interessiere mich so sehr für das Thema Hochzeiten und damals ist da Pinterest gerade rausgekommen und Instagram wurde immer größer. Man hat immer mehr auch von Amerika mitgenommen, von diesen ganzen Hochzeitsthemen. Und dann habe ich mir überlegt, komm, ich starte einen Hochzeitsblog. Und dann habe ich den gestartet und damals hieß der Lovebirds. Also da war ich, man hört es, Anfang 20 und alles war rosa und mintgrün. Und dann habe ich den Lovebirds genannt. Und nach einer Weile kamen dann mal wirklich so die ersten Firmen, wie wirklich damals so Esprit oder so Leute, die Brautschmuck hergestellt haben oder MAC für Make-up und haben wirklich gefragt, hey, können wir einen Artikel bei dir schalten? Und dann musste ich mir wirklich von Siemens diesen Blog als Nebengewerbe eintragen und genehmigen lassen. Und das war aber kein Problem, weil es mit meinem Hauptjob ja nicht kollidiert ist von der Thematik her. Dann habe ich also diesen Blog so, ich würde mal sagen, so anderthalb Jahre geschrieben und dann irgendwann kam über diesen Blog meine ersten Bobker auf mich zu. Den hat der Blog gefallen, den hat der Stil gefallen, den ich da gezeigt habe. Ich habe dann halt auch manchmal natürlich so Style-Shootings gemacht oder ähnliches und das da gezeigt. Und dann kamen die ersten Paare tatsächlich auf mich zu. Und so bin ich dann zu der Hochzeitsplanung gekommen. Erst mit Dekoration und dann wird es immer mehr. Genau.
Das ist ja spannend. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass man so Wedding-Plannerin wird über einen Blog. Das ist total cool. Wann war das denn?
Das war, also den Blog habe ich angefangen 2015. Und dass dann meine ersten Brautpaare auf mich zukamen, das war 2016 tatsächlich. Und man muss sagen, am Anfang habe ich natürlich auch alles gemacht. Ja, also ich habe alles angenommen, was da kam, egal ob es jetzt mir wirklich so vom Geschmack gefallen hat, welches die Richtung oder die Location oder ähnliches. Am Anfang habe ich erstmal alles angenommen, weil Erfahrung hast du mit jeder Hochzeit gesammelt. Positive und negative, halt wirklich. Und es hat dann halt wirklich lange gedauert, bis dann wirklich mal das Brautpaar kam, was genau die Vorstellung von Hochzeit hatte, wie ich es mir gewünscht habe und auch das passende Budget dazu. Und das Lustige war, dass die Braut früher mit mir in die Grundschule gegangen ist. Und die hat meinen Blog gelesen und die hat mich da bei Social Media verfolgt und irgendwann hat sie mich angerufen und gesagt, hey Sonja, wir wollen jetzt heiraten, hier und da. Und das war dann so für mich der Durchbruch für mich gefühlt, weil ich dann zum ersten Mal zeigen konnte, was ich eigentlich zeigen will. Von den ganzen Hochzeiten davor habe ich sehr wenig gezeigt, weil es mir vielleicht vom Stil her gar nicht so gefallen hat und man eigentlich immer nur das zeigen soll, was man auch anziehen möchte. Ne?
Das ist ja auch das Thema Zielgruppe. Das haben wir auch ganz, ganz häufig mit unseren Kunden oder mit anderen Hochzeitsdienstleistern, dass sie auch gerade am Anfang, wenn sie starten, noch nicht so genau wissen, ja, wer ist denn überhaupt diese eigene Zielgruppe, dieser ja, kryptische Wunschkunde. Aber wenn man ganz neu startet, wie du jetzt auch schon gesagt hast, man muss ja erstmal auch anfangen, Erfahrungen zu sammeln, um vielleicht auch für sich selber herauszufinden, wer ist denn die perfekte Zielgruppe für mich oder welche Hochzeiten möchte ich denn langfristig auch betreuen? Mhm. Weil vielleicht ist es auch nicht für jeden das oberste Ziel, Luxushochzeiten zu planen.
Ja.
Und das ist ja auch etwas, worüber man sich aber erstmal im Klaren sein muss. Und das kommt, denke ich, auch mit der Erfahrung. Das ist super, dass du das auch nochmal erwähnst, weil viele stehen gerade am Anfang halt vor dieser Hürde und wissen dann nicht so genau, wie fange ich denn überhaupt an? Und jeder erzählt mir was von Branding und Zielgruppe, aber wenn ich halt selber nicht genau weiß, was ist denn da, ne, was möchte ich überhaupt anziehen, dann wird es auch schwer, dann diese Kunden dann zu bekommen.
Ja, aber auch das, das Thema Positionierung, du hast dich ja eigentlich relativ schnell positionieren können, ne? Und hast ja relativ schnell gesagt, ja, also eigentlich ist das nicht das, was ich zeigen möchte, das ist nicht das, wo ich mich sehe, und somit hast du dann wahrscheinlich auch schnell gesagt, wie okay, ich will mir jetzt wirklich nur noch, also wenn man einmal dieses so ein bisschen Blut geleckt hat, weil so eine Hochzeit, ne, die dann wirklich bei dem Stil anspricht, ist ja oftmals so, dass man sagt, das andere möchte ich eigentlich gar nicht mehr machen. Wie war das denn bei dir? Also hast du dann wirklich gesagt, ich fokussiere mich jetzt wirklich auf Hochzeiten, wo ich mich selbst auch wiederfinde, und wie hast du die dann irgendwie angezogen?
Also ich würde mal sagen, das kam dann mit der Zeit vom Selbst, dass mit dem, was ich gezeigt habe, man auch eben ein paar Mal angezogen hat, die in dem gleichen Stilverständnis unterwegs waren, ganz klar. Letztendlich ist es nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt nur die teuersten Feinatemhochzeiten. Ne? Ich bin da wirklich komplett offen. Mir ist es eigentlich nur wichtig, dass ich sag mal, das Brautpaar und ich auf der gleichen Wellenlänge sind und dass auch die Vorstellungen vom Stil der Hochzeit, also es darf zum Beispiel nicht kitschig sein, ja, es darf auch nicht krollig sein. Das ist sowas, was ich so ausschließe. Ansonsten bin ich da komplett offen. Also ich könnte euch auch eine Disney-Hochzeit machen. Hauptsache, es ist am Ende trotzdem irgendwie cool und nicht kitschig, ja, und trotzdem elegant und trotzdem, dass ich auch für mich weiß, dem Brautpaar gefallen will er auf in 10, 20 Jahren noch. Das ist auch mal ein Punkt, wo ich dann aber auch die Paare berate, sodass wir dann, wenn dieser Wunsch Disney ist jetzt vielleicht ein heftiges Beispiel, aber wenn da so ein Wunsch ist, irgendwas besonders herauszustellen, dass ich dann sage, lasst uns da vielleicht so einen Bereich verschaffen, zum Beispiel nur den Empfang während der Trauung, aber nicht die gesamte Hochzeit, ja, sodass es euch auch noch in einigen Jahren gefällt. Und letztendlich braucht man eben einmal diesen Wunschkunden, der einem das Vertrauen schenkt. Und ich sage immer den angehenden Planern, am Anfang ist es wirklich so, man muss Style-Shootings machen. Und man hat als Planer wirklich es in der Hand, weil du kannst auch auf Dienstleister zugehen, mit denen du schon immer arbeiten wolltest. So war es zum Beispiel bei mir damals. Es gab eine Fotografin und einen Dekorateur, die ich damals schon, als ich den Blog hatte, so toll fand. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass die aber irgendwas mit mir machen wollen. Ne? Irgendwann hat sich das damit gedreht. Jetzt arbeiten sie mit mir sehr gerne zusammen. Aber am Anfang, als ich sie dann angefragt habe für ein Style-Shooting, habe ich auch gedacht, ja, warum sollten die das tun? Aber ihnen hat mein Konzept so gut gefallen, weil es so außergewöhnlich war. Und ich habe es natürlich aus einer Nebensaison gemacht, dass sie gesagt haben, ja, habe ich Bock drauf, machen wir. Dann haben wir uns kennengelernt. Dann kannten die wieder andere tolle Dienstleister. Und so ist das Netzwerk immer größer und größer geworden. Das ist also ein Tipp, den ich geben kann, Style-Shootings, und seid nicht enttäuscht, Dienstleister da draußen, wenn ich keine Style-Shootings mehr mache, weil ich eben echte Hochzeitsstrecken habe. Aber wenn man als Planer sich selbstständig macht, sehr gerne auf Dienstleister, die man toll findet, zugehen und einfach ein gutes, ausgefallenes Konzept haben. Vielleicht auch über den Tellerrand gucken und mal ganz besonders Ischier besorgen oder wie auch immer auf jeden Fall, oder eine außergewöhnliche Location. Einfach ein tolles Konzept machen, wo auch der Top-Dienstleister nicht Nein sagen kann. Ne? Und dann sammelt man sich die Dienstleister zusammen. Jeder bringt seine Arbeit mit rein. Niemand bekommt da Geld für, aber jeder hat danach das Werbematerial. Für alle draußen, die vielleicht nicht wissen, dass ein Style-Shooting ist. Und so zeigt man dann erstmal Content nach draußen. Und mir ist aufgefallen, was auch ein Nachteil sein kann, dass viele Brautpaare, wenn sie auf den Kanal gucken, gar nicht so gut unterscheiden können, was ist jetzt eine echte Hochzeit und was ist ein Style-Shooting. Ich erlebe es auch immer wieder, dass mit Bräute Bilder zeigen, so, ah, die Tischdeko, so will ich das. Dann sage ich, ja gut, die Teller sind von Zara Home, wir haben die 6 Stück von gekauft, die kann man nicht so anmieten. Ja, so. Also sowas gibt es immer wieder. Klar, wir finden dann den Weg und es gibt dann jetzt immer mehr und mehr tolle Dekorateure in Deutschland auf, zum Glück. Aber ja, das ist immer das Thema. Und deswegen, du zeigst dann deinen Stil nach draußen. Du kannst auch probieren, diese Fotostrecken dann an Bücher zu verkaufen, so Color Moodboards für Hochzeiten oder auch andere Hochzeitsmagazine. Hochzeitsblogs gibt es leider immer weniger. Das war ja mal ziemlich gehypt, als ich auch meinen hatte. Ja. Ja, das ist so ein Thema, wo ich sage, so fängt man halt am Anfang an, bis dann wirklich einmal dieser Kunde vorbeikommt. Und was ich auch jedem Dienstleister empfehlen kann, connectet euch mit den Locations. Weil wo gehen die Brautpaare als allererstes hin? Zu den Locations. Und wenn du da einen guten Draht hast, so kam ich zum Beispiel auch auf die Harrisons Hochzeit damals über die Location.
Ja, was ich super interessant finde, ist, dass du auch das Thema Netzwerk erwähnt hast. Ja. Ne? Also wie wichtig ist oder denkst du, ist es, ein gutes Netzwerk zu haben oder sich eben auch gerade am Anfang ein gutes Netzwerk aufzubauen?
Mit das Allerwichtigste auf jeden Fall. Ich hatte damals das Glück, dass damals Andreas Nusches, ein bekannter Hochzeitsfotograf in der Branche, auf mich zukam. Er hatte ein Netzwerk gegründet, Embrace Your Love, hier in der Region mit den Premium-Dienstleistern. Hatte dann mich entdeckt über meinen Blog und hat gesehen, dass ich auch Hochzeitsplanung anbiete und hat mich dann angerufen. Und ich weiß noch, dass ich noch im Krankenhaus war, weil ich meinen Sohn Karla auf die Welt gebracht hatte. Und dann sehe ich, okay, Andreas Nusch ruft mich an, weil ich hatte ihn für eine Hochzeit von einem Paar angefragt. Und ich bin trotzdem drangegangen. Und alle haben gesagt, da gibt es ja völlig bekloppt. Aber ich bin trotzdem drangegangen und wir haben ganz normales Telefonat abgeführt. Und er hat mich dann eingeladen und wir haben uns dann eine Woche später kennengelernt. Dann war ich Teil von diesem Netzwerk Embrace Your Love und habe dadurch wirklich die tollsten Dienstleister kennengelernt. Und dann hatten wir halt eine WhatsApp-Gruppe, wo du einfach reingeschrieben hast, hey, die Kirschblüte blüht im Schwetzinger Schlossgarten, lasst uns schnell dann Shooting auf die Beine stellen. Und dann hast du es so sofort, Stylist, Fotograf, Dekorateur, alles in der Hand. Und am nächsten Morgen stand das, ne? Und das war ja wirklich Gold wert. Und wir machen dann auch regelmäßige Events oder so kleine, ich will es nicht Messen nennen, weil mittlerweile sind ja die klassischen Messen nicht mehr angesagt, sondern man möchte jetzt diesen Event-Charakter schaffen. Also Netzwerk kann ich jedem empfehlen. Es ist nicht so leicht, es gibt nicht in jeder Region in Deutschland wirklich solche Netzwerke, aber wenn es eins gibt, es ist auf jeden Fall ein absoluter Mehrwert.
Ja, das haben wir uns ja wirklich auch gedacht, deswegen haben wir, so als kleine Info für dich, hatten wir nämlich auch den Social Wedding Club dann gegründet. Weil wir gesagt haben, Netzwerken ist so wichtig und vielen fällt es total schwer, wie du sagst, ein Netzwerk zu finden in deren Region, manchmal wohnt dann irgendwie auf dem Dorf oder wie auch immer, ne? Und deswegen haben wir den Social Wedding Club gegründet, denn der ist online und da kann man sich eben einfach kostenlos vernetzen und kann eben coole Dienstleister finden und zusammen einen Style-Shoot planen. Und das war auch der Gedanke dann so ein bisschen dahinter. Aber früher war sowieso, ich meine, du hast mit einem Blog gestartet, Social Media noch nicht so extrem wichtig wie heute. Früher wurden auch noch mehr Messen besucht, wie du jetzt fragst. Auch Messen sind nicht mehr so relevant, wie es eben früher mal war. Ich glaube, auch durch Corona, habe ich so zumindest so vom Empfinden her, hat sich es extrem gewandelt, dass die Leute gemerkt haben, okay, ich shoppe online, naja, dann gucke ich auch nach Dienstleistern online. Ne? Das hat sich alles so ein bisschen in die Online-Welt fokussiert und deswegen ist, glaube ich, Social Media auch einfach sehr, sehr wichtig für Hochzeitsdienstleister. Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es nicht nur, was das Marketing angeht, sehr wichtig. Also wie gesagt, ich gehe nicht auf Hochzeitsmessen, außer die ist von meinem Dienstleister verbunden, so kleinere Events, das gerne. Oder ich halte mal auf Hochzeitsmessen einen Vortrag, da wäre ich dann gebucht, das auch sehr gerne. Aber ansonsten schalte ich auch keine Anzeigen oder Ähnliches. Bei mir ist es alles Weiterempfehlungsgeschäft. Also wirklich Gäste, die zu Gast auf einer Hochzeit von mir waren und jetzt selber heiraten, oder Freunde haben, die mit mir geheiratet haben. Das ist also wirklich Weiterempfindungsgeschäft. Stammkunden gibt es ja bei mir in der Branche zum Glück nicht. Wobei ich meine auch Firmen-Events und Privatevents. Und da habe ich tatsächlich den einen oder anderen Privaten- und Firmenkunden, die immer wieder buchen. Oder natürlich Brautpaare, die dann danach eine Babyshower buchen oder eine Geburtstagsparty oder so. Das gibt es schon auch. Aber ansonsten ist das der erste wichtige Part, Weiterempfehlung. Und das andere ist tatsächlich über Instagram. Ne? Also das hat mir persönlich auch enorm viel gebracht, auch die Reichweite, die ich da hatte. Und auch während der Planung mit meinen Paaren, Instagram wäre wichtig oder Social Media generell. Weil wenn ich beispielsweise meinen Brautpaar jetzt Fotografen vorschlage und ich möchte ihnen einen Eindruck von diesen vermitteln, dann schicke ich ihnen natürlich auch die Webseite, aber vor allem schicke ich ihnen auch den Instagram-Kanal, weil der ist immer viel aktueller. Noch dazu gibt es viele Dienstleister, die eigene Videos aufnehmen, so behind the scenes, und man kriegt dann auch einen Eindruck von der Person an sich. Also ich glaube, das hat unsere Branche schon sehr vorangebracht. Gleichzeitig ist es aber auch Fluch und Segen zugleich, weil es gibt auch viele Brautpaare, die unrealistische Vorstellungen durch Instagram bekommen oder Vorstellungen, die halt nicht zu ihrem oder auf Pinterest nicht zu ihrem Budget passen. Und es ist natürlich, wisst ihr selber, ein absoluter Zeitpresser. Also wenn man da einmal unterwegs ist, da musste ich mich jetzt selber schon immer so ein bisschen zügeln. Und manchmal, ich bin auch wertehrlich, ich gucke gar nicht so viel rechts und links, weil es macht mich dann nur nervös und wuschig. Ich probiere da bei mir zu bleiben und meine Anfragen zu bedienen, die ich bekomme über Instagram. Aber da gar nicht so viel Zeit einzuinvestieren, um zu schauen, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach so ein Zeitpresser ist.
Ja. Jetzt predigen wir auch ganz gerne, weil man verliert sich manchmal so und schenkt im Prinzip anderen Accounts Reichweite. In dieser Zeit, in dieser halben Stunde, in der du scrollst und anderen Leuten eigentlich Reichweite schenkst, kannst du selbst eine Story machen, Content machen, was auch immer und selbst sichtbar werden.
Also ja, das stimmt. Wobei es ja auch gedacht bei Instagram früher als Inspirationsquelle. Ne? Es ist ja übrigens so, manchmal sehe ich was und daraus entsteht eine Idee. Und das war ja früher immer das Thema, aber mittlerweile wandelt sich das Ganze so ein bisschen, ne? Und auch mit dem Algorithmus und so weiter. Das ist alles ein bisschen schwieriger geworden mittlerweile. Ja.
Also ein TikTok oder sowas habe ich nie gemacht. Also ich bin wirklich bei Instagram geblieben. Aber und klar ist auch, also von den Anfragen, die über Instagram reinkommen, davon sind vielleicht, sagen wir mal, 20-30% wirklich so, dass ich sage, okay, daraus kann was entstehen. Ne? Aber da musst du auch wirklich rausfiltern, ist ja klar. Wenn man auch zum ersten Mal heiratet, hat auch nicht jeder die Vorstellung davon, was kostet das eigentlich oder was verdient eigentlich so ein Hochzeitsplaner. Ne? Aber wenn ich dann eine Anfrage bekomme für, ja, wir wollen mit 100 Leuten in 2 Monaten heiraten und unser Budget ist 20.000, dann denke ich mir immer, ja, ist vielleicht irgendwie machbar, aber was soll ich als Hochzeitsplaner denn danach Steuern noch dran verdienen? Ja, also
du hast jetzt auch gesagt, dass du gerade auf Social Media, aber auch so eher bei dir bleibst, also dass du da auf dich schaust. Wir haben es bei uns im Netzwerk auch sehr, sehr oft das Thema, dass viele Dienstleister ein sehr hohes Konkurrenzgefühl oder Konkurrenzdenken haben. Also und das ist natürlich auch etwas, was durch Social Media natürlich noch gefördert wird, weil man da einfach sehr viel, ja, eher sieht, was machen die anderen. Aber jeder kann ja auch ein Bild von sich transportieren über Social Media, was nicht immer der Wahrheit entsprechen muss.
Also ich kann jedem Dienstleister draußen nur empfehlen, da wirklich das abzulegen und wirklich zu probieren, zu netzwerken, auch mit den direkten Konkurrenten. Ich kann ein gutes Beispiel nennen, als Corona war, habe ich mir überlegt, hey, ich möchte ein Wedding Planner Retreat ins Leben rufen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann die Hochzeitsplaner in Deutschland angeschrieben, die mir persönlich am besten gefallen haben. Ich habe gefragt, hey, habt ihr Lust? 4 Tage, Dios Cove, Griechenland, fliegen wir zusammen hin. Und dort das Hotel vor Ort war auch total begeistert. Und die haben mir gesagt, ja, hier, Tourismusverband, wir zeigen euch alles hier und da. Haben wir da ein schönes Programm gestrickt. Und dann sind wir wirklich zu 4, da waren wirklich namhafte Kollegin von Kenneth dabei, sind wir dort gewesen. Und es hätten eigentlich noch viel mehr mitgewollt, aber es hat einfach gar nicht, also ich hatte nur eine begrenzte Anzahl noch an Plätzen. Und wir sind jetzt immer noch so verbunden, dass wir uns jedes Jahr treffen. Letztes Jahr zum Beispiel in Berlin und uns dann natürlich auch super austauschen. Und mittlerweile weißt du, wenn du eine Location-Anfrage hast für Italien und du bist knapp dran und also wieso muss man dann das Rad neu erfinden? Ich schreibe dann die Kollegin, hey, hab hier einen Tipp, das und das sind die Eckdaten und man hilft sich gegenseitig und das ist ein absoluter Mehrwert. Ne? Umgekehrt, finde ich, sollte man auch darauf achten, dass man, wie soll ich sagen, ich hatte die Erfahrung gemacht, zum Beispiel nach der Harrison-Hochzeit gab es eine andere Planerin, die hat einen Artikel online gestellt, wo sie am nächsten Morgen nach der Hochzeit, wo sie die komplette Hochzeit beschrieben hat und niedergeschrieben hat und jedes Detail mit Bildern und allem drum und dran, aber nirgendwo erwähnt hat, dass ich diese geplant habe. Und wenn du bei Google Harrison-Hochzeit eingegeben hast an dem Morgen, dann kam als erstes ihr Artikel. Also sie hat den mit so vielen SEO-Words gespickt, dass so. Und irgendwann habe ich ihr dann geschrieben, hey, ist ja toll, dass dir die Hochzeit so gut gefallen hat, aber es wäre natürlich auch schön, wenn du da nochmal erwähnen würdest, wer die eigentlich geplant hat. Und das finde ich halt in so einer kleinen Branche wie der Hochzeitsbranche geht halt nicht und man tippt sie immer zweimal im Leben und das gab es dann irgendwann später. auf dem Moment, wo ich das mir dann gemerkt hatte und entsprechend reagiert habe. Aber das sind einfach so Dinge, die kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also wie? Ich probiere immer jedem seine Credits zu geben und auch jedem zu promoten, wenn ich was toll finde, weil ich weiß, alles, was ich rausgebe, kommt auch zurück. Und ich kenne so viele Dekorateurdienstleister mittlerweile, die sich gegenseitig Produkte ausleihen und sich unterstützen. Und du kannst gar nicht, wenn du gut bist, alle Anfragen bedienen allein. Du musst die Unterstützung suchen. Ich buche mir auch andere Hochzeitspaare dazu, wenn die Anfragen meine Kapazitäten übersteigen. Das kann man trotzdem unter meiner Firma laufen. Aber ein gutes Netzwerk ist das Wichtigste und das Konkurrenzdenken, das frisst einen nur auf.
Super, dass du das auch sagst, weil ja, es blockiert auch einen sehr.
Ja.
Wir haben wirklich auch in unserer Academy zum Beispiel, haben wir auch das Thema Mindset, ist da ein ganz, ganz großes Thema, weil damit alles steht und fällt, unserer Meinung nach. Also wenn du selbst eben ein gutes Mindset hast, beziehungsweise eben auch dir die Themen der Branche einmal anschaust und wirklich mal ganz, ja, neutral darauf schaust, ja, und natürlich will jeder was verdienen und er möchte Brautpaare generieren, aber wie du sagst, alles, was man raussendet, kommt in irgendeiner Form auch zu einem zurück. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Erkenntnis, die jeder Dienstleister, egal eigentlich in welcher Branche, für sich bräuchte, weil wenn man selber keine Kapazitäten mehr hat, wenn man sich so abschottet, und das ist ja auch ein Zeichen von einer Dienstleistung, wenn man dann eben auch andere weiterempfehlen kann, wenn man ein gutes Netzwerk hat, wenn man dem Brautpaar dann eben auch weiterhelfen kann. Auch das ist ja eben ja eine Form von Service.
Absolut. Und letztendlich ist es einfach nur wichtig, als Dienstleister nicht andere Dienstleister zu kopieren. Das ist das Einzige, was ich auch überhaupt nicht leiden kann. Man sollte immer seine eigene Handschrift haben, egal in was. Es gab auch mal eine Planerin, die hat sich auf den Markt gebracht und hat eigentlich 1:1 die Texte von meiner Webseite übernommen. Aber das ist auch das Einzige. Ansonsten bin ich immer dafür, dass man sich untereinander unterstützt. Weil wenn ich jetzt ein Brautpaar habe, das auf den Bahamas heiratet und ich frage meine Kollegin, hast du einen Tipp zum Beispiel, dann wird das Brautpaar trotzdem nicht zur Kollegin wechseln. Und umgekehrt, wenn ich die Kollegin bin, die den Tipp gibt, das Brautpaar kommt nicht mehr zu mir. Also was habe ich davon, ihr jetzt nicht zu helfen? Im Gegenteil, irgendwann kriege ich es dann zurück, dann kann ich sie um einen Rat fragen.
Ja, ja, und ich denke, also wenn man gut ist, dann ist genug vom Kuchen da. Und so ist es auch, wenn man jetzt jemanden kopieren möchte. Es gibt eben diese Person ja schon mal. Also diese Kopie wird niemals so gut sein, wie das Original, so blöd sich anhört immer, ne? Und genau das ist es letztendlich auch. Jeder muss da seinen Weg finden. Und deswegen, viele sehen zu dir auf und ich glaube, man kann sich auch sehr viel jetzt von dir mitnehmen, aber jeder macht da jetzt sein Ding da draus, ne? Also das ist einfach wichtig. Vielleicht können wir nochmal, wenn wir gerade bei Instagram noch waren, über das Thema Kooperation sprechen. Das ist bei uns auch ein Riesenthema, hören wir immer wieder. Was muss man bei Kooperationen achten? Oder vor allem, wie komme ich denn zu meiner ersten Kooperation? Und vielleicht kannst du dir mal erzählen, du hast ja schon einige Kooperationen mit wirklich namhaften Persönlichkeiten. Wer war denn deine erste und wie kam es dazu?
Ja, meine erste war tatsächlich, lass mich überlegen, ich weiß gar nicht, ob das, doch, das waren Harrisons tatsächlich. Damals, als die Anfrage kam, hatte ich keine Ahnung, wer die beiden sind, wirklich nicht. Und ich bin dann auch super entspannt zu dem ersten Termin gefahren. Mittlerweile sind sie ja wirklich sehr groß geworden in der Branche, ne? Und auch verdient, ein super nettes Paar, kann ich sagen. Letztendlich war das so, dass die Location, wo wir beiden geheiratet haben, die ist hier in der Nähe. Und die Familie von der Location, mit denen bin ich auch sehr eng. Und als Sarah und Domi da hingefahren sind, hat die Location schnell gemerkt, okay, die Ansprüche, was Dekoration und so weiter angeht, da brauchen wir Unterstützung. Und dann haben sie mich gefragt. Und dann bin ich zu dem Termin gefahren, habe eigentlich nur ein Deko-Konzept vorgelegt. Und dann hat nach diesem Termin der Thomas May, der Manager von den beiden, gesagt, hey, willst du nicht die Gesamtplanung übernehmen? Ja? Und damals war ich auch wirklich noch ziemlich neu am Markt. Es war so, glaube ich, mein zweites Jahr. Habe ich mich natürlich geehrt gefühlt. Und es ist noch nie so bei mir gewesen, dass ich sowas dann komplett umsonst gemacht habe. Das kann ich auch nicht. Mittlerweile sogar dreimal nicht, weil ich Mats nicht mehr aus dem Homeoffice. Ich habe ein eigenes Office, ich habe Mitarbeiter, ich habe Kosten, die ich decken muss. Ich weiß aber natürlich, die Reichweite zu schätzen. Und es ist für mich wie ein Marketingbudget. Ne? Wie wir vorhin gesagt haben, ich gehe nicht auf Messen, ich mache keine Anzeigen. Wenn, dann komme ich da quasi entgegen mit einem Satz X, je nachdem, wie groß die Reichweite und die Bekanntheit ist. Aber ich würde es nie umsonst machen. Und das ist mittlerweile halt auch ein Problem, in Anführungsstrichen, für mich, weil ich auch viele Anfragen habe von Influencer-Paaren oder bekannteren Paaren, wo es dann andere Planer gibt, die es umsonst machen. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche gerade eine Anfrage, da hieß es dann, ja, war unsere gesamte Hochzeitsplanung, wird auch vom Fernsehen betreut und da gibt es eine Show raus und hier und da. Da habe ich gesagt, ja, das ist super, super schön und ich komme euch auch gerne mit X entgegen, aber ich kann nur eine bestimmte Anzahl von Paaren im Jahr betreuen und ich muss halt davon auch leben und muss auch meine ganzen Dinge bezahlen. Das geht halt aber nicht, ja. Dann gibt es aber andere Planer, die machen es jetzt vielleicht gerade ganz neu und aus dem Homeoffice raus und haben keine Mitarbeiter. Und die sagen, na hey, um das als Startschuss für meine Karriere zu nehmen, ich biete es euch quasi umsonst an. Und das ist irgendwo auch ein Problem, aber auf der anderen Seite mittlerweile habe ich das Selbstbewusstsein, dass ich sage, okay, ich habe die Erfahrung, ich bringe was mit. Man muss ja auch immer den Unterschied sehen, bin ich jetzt eine Brand wie Oceans Apart oder so, die jetzt dem Influencer ein paar tausend Euro bezahlt dafür, dass er die Sachen postet und kriege aber einen Return of Invest, in dem ja dann auch die Produkte bei mir gekauft werden. Ne? Das hast du ja als Planer jetzt nicht in der Menge. Ja? Von daher kann man das gar nie so rechnen. Und was ich auch nie gemacht habe, ist, ich habe, egal ob bei Hallas, bei Hennys, bei Harrisons, ich habe nie mit denen einen Vertrag gemacht. Also ich habe nie gesagt, hey, ihr müsst dann aber 5 Stories posten und 3 Beiträge und mich immer verlinken, sondern mein Vorgehen ist immer zu sagen, hey, wenn ihr zufrieden wart, dann weiß ich, ihr redet darüber dann ab. Und das war bisher immer der beste Weg. Weil die Stories, die zum Beispiel Sarah oder Jessica oder Christina und Luca danach gemacht haben, die hätte ich gar nicht bezahlen können, weil die so lang waren und so viel Emotionen drin waren und die waren einfach so happy, das war für mich das Allerbessere, das so zu machen. Ja, es war überhaupt nicht erzwungenes. Und ja, meine erste Kooperation kam, wie gesagt, über die Location. Und die anderen kamen tatsächlich dadurch, dass ich für die Schmuckfirma Pure Veil, die kommen hier auch aus Mannheim, also hier quasi ums Eck, habe ich am Anfang Influencer-Events geplant. Als sie noch kleiner waren, hatten die noch keine eigene Eventabteilung. Und dann haben sie mich dazu gebucht und dann habe ich die Influencer-Events geplant, egal ob hier oder in Venedig. Und dadurch habe ich dann zum Beispiel auch Jessica Haller kennengelernt oder Sarah Engels. Und das war dann so quasi natürlich der Türöffner oder Liz Kilber. Und ja, das war für mich auf jeden Fall der Door-Opener da damals. Jetzt hat Pure Veil eine große Eventabteilung und da gibt es sehr viele Brands, die Social-Media-Events und Lounge-Events machen oder Influencer-Events. Da würde ich geleitet als Planer, der jetzt da am Markt groß werden will, auf diese Instagram-Brands, eben kennt die alle früher, zum Beispiel Hello Bunny oder Oceans Apart oder immer ja andauernd solche Influencer-Brands. Da würde ich einfach die mal anschreiben, hey, wer Unterstützung braucht in der Eventabteilung, hier bin ich. Wenn es so eine Tagesbetreuung ist, weil du lernst dadurch halt die Mädels kennen und irgendwann heiraten die. Wenn du einen guten Job machst, dann fragen sie dich.
Ja, cooler Tipp. Tatsächlich war es bei mir ähnlich. Ich bin nicht auch daher von Pure Veil. Bei mir war es die Patricia von Blume Exklusiv. Und wir haben uns damals, es war 2018, super gut über ein Event bei Pure Veil verstanden, damit zusammen Blumen gebastelt, Blumenkränze und sowas. Und hat es irgendwie gematcht und wir hatten es gut verstanden. Und sie macht jetzt bei uns nämlich auch auf unserer Hochzeit die Deko und Floristik. Und deswegen, ja, so schließt sich der Kreis. Nee, cooler Tipp auf jeden Fall. Spannend. Und ich glaube, jeder hier hat verstanden, wie wichtig Instagram ist. Und es war ein guter Tipp mit den Kooperationen auch. Was vielleicht auch interessant ist, jetzt mal fernab auch so ein bisschen von Instagram. Du hast ja auch ganz am Anfang erzählt, du bist Mama. Wie schaffst du denn Spagat zwischen Mama sein, Unternehmerin? Ist ja schon viel.
Ja, es ist nicht immer ganz so einfach. Ich muss sagen, dass ich da ein gutes familiäres Netzwerk habe. Auch gerade, wenn du so ein Event hast, wie jetzt auf den Bahamas, wo du dann einfach mindestens eine Woche dann weg bist, dann ist es nicht so einfach. Aber es gibt natürlich auch einen Papa, der sich kümmert. Und es gibt die Großeltern. Und da habe ich wirklich ein sehr gutes Netzwerk. Und ich habe auch meine Freundin, die dann mal mich unterstützt. Und jetzt ist mein Kleiner 7 und geht in die Schule. Das macht es einfacher, weil das ist dann quasi Schule. Danach gibt es dort Sittagessen, dann gibt es Hausaufgabenbetreuung und dann gibt es betreute Kernzeit. Und wenn ich wollte, könnte ich ihn allerspätestens um 17 Uhr abholen. Ich probiere ihn immer spät zum Fieber zu holen. Aber letztendlich ist das halt so das Thema, wo ich mir denke, okay, damals war es alles noch schwieriger, als er noch in den Kindergarten gegangen ist. Weil da ging der maximal zum Beispiel bis 12. Und jeder, der Mama ist, weiß, okay, wenn du dein Kind morgens in den Kindergarten bringst bis 12, da schaffst du es schrammen. Also meistens fängt man kennt ja wirklich einen Jogginganzug runter und dann macht man sich erstmal fertig. Und dann überlegt man noch, was kocht man mittags und was muss man noch einkaufen. Dann hast du vielleicht gerade mal 3 E-Mails beantwortet und dann darfst du ihn wieder abholen. Ne? Damals war es wirklich so, als er noch Baby war, wenn er geschlafen hat, hab ich gearbeitet. Ich hatte nie diese ganze Elternzeit, weil ich wirklich die Elternzeit damals bei Siemens, wurde mir 3 Jahre Elternzeit eingeräumt, genutzt habe, um meine Selbstständigkeit als Planerin aufzubauen. Ich habe gesagt, entweder das fliegt danach nach den 3 Jahren und ich kündige bei Siemens oder ich gehe halt zurück in den Konzern. Ich wäre nie diejenige gewesen, die sagt, ich kündige jetzt beim gut bezahlten Konzern mit 13. Jahresgehalt und Urlaubsgeld und Betriebsrente und werde jetzt Hochzeitsplanerin, sondern ich habe das parallel hochgezogen und hatte dann das Glück, dass es dann so gut lief, dass ich dann kündigen konnte.
Ja, wie du schon gesagt hast, dass du eben auch am Anfang das so zweigleisig aufgezogen hast, das haben wir natürlich auch schon sehr, sehr häufig gehört, dass man eben nebenberuflich startet als Hochzeitsdienstleister, in welchem Bereich auch immer. Also das machen tatsächlich die meisten, ne? Und hast du da noch irgendeinen Tipp vielleicht für diejenigen, die so ein bisschen da feststecken? Also es gibt oft eben diejenigen, die machen das dann nebenberuflich.
Oder musst du dich entscheiden? Also als erstes wäre das Erste, was ich noch mitgeben kann, weil ich die Frage auch oft gestellt bekomme auf Instagram, der Hochzeitsplaner ist ja kein Ausbildungsberuf. Ich würde trotzdem jedem empfehlen, der in die Richtung gehen möchte, erstmal was in der Richtung zu machen, weil wenn du von der Schule kommst, bist du so jung, da wird dir kein Brautpaar ein 50.000 Euro Budget anvertrauen. Ne? Und wer weiß, ob du erfolgreich bist als Hochzeitsplaner, wer weiß, ob du nach 20 Jahren nicht sagst, so jetzt habe ich echt die Schnauze voll, ich will was ganz anderes machen. Deswegen für mich war das Grundstudio BWL da auf jeden Fall gut, weil du machst ja auch nicht nur Dekorationskonzepte, sondern du musst auch deine Buchhaltung können, du musst dich mit Personalthemen auskennen, du musst ja auch ein bisschen das Budget von der Brautpaar im Blick haben und im Griff haben vor allem. Und du musst vor allem auch Verträge prüfen und verhandeln können. Und das sind alles Dinge, da hat mir mein Studium jetzt nicht geschadet. Und auch eine Ausbildung im Bereich Veranstaltungskauffrau oder es gibt ja jetzt mittlerweile im Gegensatz zu meiner Zeit damals immer mehr auch Studiengänge und Ausbildung, die so in diese Richtung geht. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich gar nicht Eventmanagement studieren würde, sondern ich würde mich immer BWL als Base sagen, ja, das schon mal vorab. Also ich würde wirklich gucken, dass ich da erstmal Erfahrung habe und dann würde ich erstmal schauen, dass ich in einer Eventfirma mitlaufe oder wenn es jetzt Programm sind, irgendwo mitarbeite, erstmal Erfahrung sammeln, bevor man sich jetzt wirklich selbstständig macht. Und zu deiner Frage bezüglich Nebenjob und Hauptjob, ja, es ist ja auch ein Kapazitätenthema mit der Zeit. Ne? Ja. Ist ganz klar, jetzt bei Siemens hat es jetzt keinen interessiert, wenn ich jetzt vielleicht mal mir so nebenbei überlegt habe, wie mein nächster Blogartikel heißt. Ne? Aber das kannst du natürlich jetzt auch nicht in jedem Job. Ne? Da merkt man dann schnell, wo ist der Fokus. Ne? Und da muss man sich dann vielleicht irgendwann mal das Herz nehmen und sagen, okay, wo schlägt jetzt mein Herz für, was möchte ich machen und sich dann am besten selbst einen Zeitrahmen setzen. Ja, so wie ich damals gesagt habe, schaffe ich das in den 3 Jahren, dass das Ding fliegt. Es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, dass man sich ein Jahr freistellen lassen kann, versucht es dann aufzubauen, aber ich glaube, man muss irgendwann die Entscheidung treffen und den Sprung ins kalte Wasser innen wagen.
Ja, finde ich voll so gut. Also weil die kriegen ganz oft Nachrichten, wann traut man sich in die Selbstständigkeit? Und ich glaube, das ist sehr motivierend, weil ich sage immer, man kann immer wieder zurück. Also du findest in der Regel immer wieder einen Job. Also gerade wenn man jetzt, keine Ahnung, oftmals ist man ja noch jung und man möchte das irgendwie mit bis 20, Mitte 20, 30, wie auch immer. Ne? Und du findest immer wieder, wenn du eine gute Ausbildung genossen hast, du warst gut in deinem Job, du findest immer wieder einen Job. Und dann, finde ich, sollte man es vielleicht manchmal einfach machen, weil dieses zweigleisig Fahren ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil entweder gehst du all in und sagst, ich steck da jetzt mein Herzblut rein, oder
hat oftmals ein schlechtes Gewissen, aber das ist auch als Mama, ne? Ich habe auch oft mal, ne? Wenn ich dann mit meinem Kleid spiele und dann ruft ein Kunde an und du bist dann immer so ein bisschen zweigeteilt, aber das hört eben alles irgendwo auch dazu.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch Mama von einer 4-Jährigen und das kann ich nur unterschreiben. Also ja, man muss halt auch immer so ein bisschen gucken, ne? Man ist ja nicht nur Mama oder man hat ja auch eigene Ziele und eigene Ambitionen. Und da, wie du sagst, wenn man ein gutes Netzwerk, auch ein familiäres Netzwerk hat, das haben natürlich nicht alle, ja, aber es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, fernab von der Familie, sich da eben Kapazitäten zu schaffen.
Ich glaube, dass mein Sohn sehr davon profitiert, dass ich selbstständig bin und nicht den 9-to-5-Job habe, weil wenn er mal krank ist oder wenn die Schulferien sind, ich kann ihn eben betreuen. Ich kann mir zum Beispiel auf Arbeitstagen so legen, wie ich will. Ich kann auch mal mich einfach abends hinsetzen. Ich kann halt die Zeit komplett selbst einteilen. Und umgekehrt habe ich für mich festgestellt, man muss es auch einfach machen. Nimm das Kind einfach mit. Ich hatte Deko-Konzepttermine, da habe ich Henry einfach mitgenommen. Und meine Brautpaare haben ihn geliebt und haben mir da wirklich danach Autos mitgebracht und mir Geschenke für ihn geschickt. Oder auf die ganzen Dienstleister, die richten sich dann schon auf ihn ein. Wenn ich sage, ich bringe Henry mit, dann besorgen die noch was für ihn. Also da habe ich immer nur Positives erlebt und mir am Anfang immer total den Kopf gemacht, oh nein, heute habe ich keine Betreuung für ihn, jetzt muss ich ihn mitnehmen. Aber wenn man seinem Kind sagt, es ist heute wichtig, benimm dich, dann ist er hat dich so gut benommen. Ich habe gedacht, okay, wieso geht das nicht immer so?
Es ist ja auch schön, sowas vorleben zu können, ne? Also dem eigenen Kind eben auch zu zeigen, hier, man hat sich auch selber was aufgebaut und, ne?
Mal bei mir zu Hause so eine Zeitung sieht, wo ich drauf bin oder im Radio, da kam jetzt für SZ1 so ein Interview mit mir und wir saßen gerade im Auto, sind irgendwo hingefahren und sagten, Mann, das bist du. Weil er ist schon extrem süß.
Ja, vielleicht steigen wir nochmal ein. Thema Personal Brand, darüber sprechen wir ziemlich oft, ne? Dass man sich doch eine Personal Brand auch irgendwo aufbauen muss. Und das geht natürlich über Social Media recht easy eigentlich, also immer leichter gesagt als getan. Aber man kann sich durch Social Media mittlerweile relativ gut eine Personal Brand aufbauen. Und in unseren Augen ist es auch unfassbar wichtig, sich da eine Personal Brand aufzubauen, sich mit Gesicht zu zeigen. Und wie siehst du das? Du hast ja mittlerweile eine richtige Personal Brand. Ich meine, du bist ja wirklich eine Personenmarke.
Ja, also das ist auch so ein Learning von mir gewesen. Ich habe euch ja erzählt, dass der Blog am Anfang Logbirds hieß.
Ja.
Und letztendlich gab es dann aber so viel Verwechslungen immer. Und es gibt ja mittlerweile, sprießen ja auf die Hochzeitsdienstleister aus dem Boden. Und dann heißen die eine Herzgedanken und die alle heißen Weddings hier und da. Und du kannst dir das eigentlich als Kunde gar nicht merken. Und irgendwann bin ich auch aus diesem Lovebirds-Thema vom Alter her einfach rausgewachsen. Und dann habe ich halt mir über ein Rebranding Gedanken gemacht. Und dann hatte ich gedacht, hey, ich nehme einfach meinen eigenen Namen. Fischer ist natürlich auch noch ein Name, den man sich gut merken kann und den man nicht buchstabieren muss. Und ich habe damit eine gute Erfahrung gemacht. Und ich kann nur jedem sagen, der seine eigene Firma gründet oder sich selbstständig macht, dass es eigentlich immer sinnvoll ist, wenn ein eigener Name drin vorkommt, weil die Leute das einfach sich besser merken können. Wenn du auch jemanden irgendwo kennenlernst auf irgendeinem Event und du heißt dann wieder irgendwas, was es tausendfach gibt, das ist halt schwierig. Was Social Media angeht, muss ich sagen, ich bewundere ja immer die Dienstleister, die so einen sleeken Feed haben, wo alles farblich gleich ist und am besten noch in gleich Farbschema und so weiter. Kann ich nicht. Weil letztendlich sind bei mir die Hochzeiten auch so unterschiedlich von den Locations. Und so eine Hochzeit auf den Bahamas sieht halt ganz anderes aus als eine am Kummersee, von den Farben und so. Dann auch von den Paaren her. Und ich habe es wirklich am Anfang versucht. Ich habe wirklich versucht, meinen Feed so zu halten, dass alles farblich so harmonisch ist. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, komm mal, es geht mir. Ja, ich bewundere das, aber es geht einfach nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es meinen Followern gefällt, wenn sie so Vielfalt sehen, ne, in allem. Und trotzdem denke ich, es ist mittlerweile wichtig, mutig zu sein und selber in die Kamera zu sprechen und die Person dahinter auch zu zeigen. Und ich kriege immer wieder Nachrichten, dass sie das oder das sympathisch finden oder dass mich das sympathisch macht. Oder ich zeige nicht sehr viel Privates auf meinem Account, zwar schon mal hier und da, aber meinen Sohn zum Beispiel nur ganz selten. Aber beispielsweise hatte ich jetzt auch letztes Jahr eine Erkrankung, wo ich mir gedacht habe, es ist wichtig, mal nach außen hin ein Zeichen zu setzen und die Reichweite zu nutzen. Dann mache ich das auch. Aber das kommt dann unfassbar gut an, muss ich sagen. Ja, und da kriegt man unglaublich gutes Feedback von seiner Community. Und ich denke, ihr seid, was Branding angeht, die Experten, und nicht ich. Aber ich glaube schon, dass meine Marke dadurch gewachsen ist, dass die Leute sie auch für mich interessiert haben als Person. Ja,
ja,
auf jeden Fall.
Weil es ist ja auch so, man ist ja bei einem sehr privaten Moment bei den Brautpaaren einfach involviert. Wie soll sich denn ein Brautpaar im Vorfeld bei der ganzen Konkurrenz, die es ja jetzt eben schon gibt, auch als Hochzeitsplaner, für jemanden entscheiden, wenn man noch nie denjenigen zum Beispiel hat sprechen gehört oder so? Also da denke ich schon, dass man dadurch eben auch auf Instagram einfach schon eine Entscheidungshilfe im Vorfeld geben kann, bevor man denjenigen überhaupt persönlich kennenlernt. Ja. Weil natürlich ist dieses Persönliche und gerade bei der Hochzeitsplanerin, die ist über einen längeren Zeitraum auch mit dem Brautpaar eben am Planen und zusammen und dann sehr oft eben auch am Tag selbst mit den liebsten Menschen vor Ort und an einem der wichtigsten Tage überhaupt. Und da ist natürlich super wichtig, dass da Sympathie herrscht, dass man ja sich einfach gut versteht auch und dass man denjenigen auch kennenlernt in irgendeiner Form.
Man sollte vielleicht schon ein bisschen filtern, was zeige ich jetzt nach außen, weil er passt auch zu meiner Marke. Manchmal sehe ich da Beiträge, wo da so andere Dienstleister irgendwie völlig ans Feiern sind und dir total fertig und allen dann denke ich mir so, ob ich das jetzt als potenzielles Brautpaar toll finde? Nein. Also da sollte man wirklich schon vielleicht einen privaten noch einen Firmen-Account haben und den privaten auf Privatständen habe ich auch. Ja, bei mir ist es schon so dass ich für mich denke, ich bin jetzt nicht so die Planerin, die jetzt so auftritt, als ich bin jetzt deine neue beste Freundin. Ich bin eher so ein bisschen so, ich will jetzt überhaupt nicht sagen distanziert, aber ich probiere eher so ein bisschen auf der professionellen Ebene zu bleiben, weil ich glaube, dass dem Brautpaar auch wichtig ist, dass du, wenn es mal dazu kommt oder notwendig ist, auch mal auf den Tisch schauen kannst bei einer Location oder mal was knallhart verhandeln kannst. Dass auch in Italien auch herrschen teilweise Mafia-Methoden, ihr wollt es nicht wissen, ja? Auch mal wichtig ist. Und umgekehrt, glaube ich, gibt es auch Paare da draußen, die suchen quasi so die beste Freundin, die dann da ihnen an der Seite steht. Ne? Und das ist genau, wie ihr sagt, da kann man sich einen guten Vorher-Eindruck machen, wenn man die Social Media sich da anschaut. Und wir haben in der Hand, was wir nach außen hin transportieren wollen.
Na, auf jeden Fall. Es ist ja auch ein großer Unterschied zwischen privat und persönlich zu sein. Ne? Und das muss man einfach verstehen. Es ist nicht nötig, dass man private Dinge teilt, aber es ist schon gut, wenn man persönlich, einfach Persönlichkeit zeigt, genau, und authentisch ist und dass man einfach einen Eindruck von der Person bekommt.
Ja.
Ja. Und da muss man auf jeden Fall filtern, das sehe ich genauso. Also ich kenne auch zum Beispiel, privat bin ich irgendwelchen Hochzeitsdienstleistern gefolgt durch irgendwelche Seiten und so weiter, wo ich dann dachte, ach ja, fände ich potenziell ganz gut und dann postet sie halt nonstop zum Beispiel nur, dass ein Kalk ist und wieder Kalk ist und dann denkt man sich dann irgendwann so, nicht, dass sie aber eine Hochzeit Kalk ist.
Also da muss man vielleicht dann schon ein bisschen filtern, dass man jetzt nicht jede Migräneattacke oder jeden Bauchkrampf mal kurz teilt, ne? Euer Essen, euer süßer Hundewelt und alles wundervoll, ne? Kann man irgendwie mal in den Kontext bringen, aber das ist jetzt was für den privaten Account vielleicht, ne? Also
das muss dann schon ein bisschen businessrelevant sein, damit das Brautpaar auch irgendwo merkt, okay, die Person ist professionell und die Person, die ist etwas für meine Hochzeit.
Ja.
Ja, super. Da haben wir doch schon viele Fragen, glaube ich, durch. Ne? Vielleicht nochmal, um mal ein bisschen zum Ende zu kommen. Hast du vielleicht nochmal einen Tipp oder Tipps, die du loswerden möchtest, wenn man frisch startet als Hochzeitsdienstleister? Hast du da noch irgendwas?
Also ich glaube, da haben wir jetzt im Gespräch schon sehr, sehr viel untergebracht eigentlich von diesen Tipps. Ne? Also sich mit Locations zu vernetzen ist auf jeden Fall wichtig. Dann natürlich, wie ihr gesagt habt, diese Personal Brand aufzubauen, sich auch genau zu überlegen, was ist auch so mein Zielkunde, was möchte ich nach außen hin zeigen, sich dann ein Netzwerk zu suchen, Style-Shootings zu machen und vor allem auch, was mir am Anfang auch geholfen hat. Ich habe mir beispielsweise, als ich angefangen habe, Coachings gebucht bei renommierten Hochzeitsplanern, die da lange im Business waren. Und da ging es mir gar nicht wirklich, ehrlich gesagt, um das Know-how, sondern mir ging es um den Kontakt. Und das war viel mehr wert, weil als ich dann den Kontakt zu diesen Planern dann hatte und dann bei denen auch mal so 2, 3 Coachings gebucht hatte und man sich dann dadurch natürlich auch kannte, dann konnte ich natürlich auch mal, wenn es irgendwie Not am Mann war, auch mal fragen, so hey, hast du einen Tipp oder hier und da? Und jetzt mittlerweile ist es sogar so, dass ich mir diese Planer als Planerassistenten an meiner Seite buche für Hochzeiten, die ich eben umsetze. Und da lachen wir immer wieder drüber. Ja, also zum Beispiel Karen Wiesner, die hat mich dann öfter mal gecoacht und jetzt assistiert sie mir oder macht zusammen mit mir Hochzeiten in St. Moritz oder sonst wo. Ne? Also das ist richtig toll und das ist eine tolle Verbindung und jeder von uns Planer hat ja dann auch wieder ein Netzwerk und kennt Leute und so arbeitest du dein Netzwerk immer weiter und ich halte halt nichts davon, wenn mir irgendwelche Dienstleister schreiben, so hey, ja, ich bin übrigens der und der und wollen wir mal Kaffee trinken gehen, dann denke ich mir, ja, gut, ich kriege so E-Mails 20 Mal am Tag, ich verstehe das, man will auf sich aufmerksam machen, aber ich kann halt nicht mit jedem Kaffee trinken gehen und am liebsten würde ich auf jede E-Mail antworten, aber ich schaffe es einfach de facto nicht. Und wenn du dann aber sagst, so, hey, ich möchte ein Coaching bei dir buchen und das kannst du auch, wenn du ein Dienstleister bist, ja, dann investierst du was, klar, aber du kriegst dann auch was dafür. Und das ist so ein bisschen das Learning, was ich mit rausgeben möchte, was ich für mich selber erkannt habe. Und das Thema genauso, wenn mir Leute schreien, so hey, ich bin jetzt eigentlich eine Planerin und so, kann ich mal einen Tag bei dir mitlaufen, brauchst du nicht mehr Unterstützung? Dann nenne ich mir immer so, ja gut, jein. Ne? Man würde eigentlich immer so gerne so offen sein, aber nein. Und letztendlich, ich biete Praktika schon an, aber das sind eben Pflichtpraktika im Rahmen eines Studiums. Die gehen dann über 6 Monate und dann hat das auch wirklich Mehrwert für mich.
Du hast jetzt gerade über Coachings gesprochen. Kann man bei dir auch ein Coaching buchen als
Ja, ne?
Ja,
kann man. Ja. Kann aber bitte nicht über Instagram anfangen, sondern bitte über E-Mail.
Genau, du verlink mir gerne nochmal deine Website in den Shownotes und dann, falls Interesse besteht bei den Hochzeitsplaner,
genau,
bei einem Coaching, dann können sie sich da gerne mit den Verbindungen setzen.
Ja, und auch Brautpaare können man ja auch Coachings buchen, wo ich dann zum Beispiel dann selber ihre Hochzeit plan, einmal so komplett über den geplanten Planungsablauf drüber gucke und über den Tagesablauf und da dann auch Hinweise gehe. Das wird tatsächlich sehr gerne und sehr oft genutzt. Und wenn man die Erfahrung hat, ich meine, die Paare zum ersten Mal, dann tun sich da doch manchmal Lücken auf, auf die man dann hinweisen kann, ja.
Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Minja, für deine Zeit, dass du heute bei uns warst. Ja, wir hoffen, es hat dir auch gefallen.
Absolut. So, ich fand es auch richtig toll, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.